Liebe Gemeinde, auf der Suche nach Nachrichten im Fernsehen bin ich letzt auf eine Sendung gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, wann es gewesen ist, eine Sendung, die einen ziemlich dunklen Gedanken entfaltet hat. Es ging darum, was passiert, wenn irgendwann einmal eine Katastrophe eintritt, die die Zivilisation auf eine starke Probe setzt, beziehungsweise alle Möglichkeiten unterbricht, zum Beispiel ein wochenlanger Stromausfall oder ähnliches. Wie entwickelt sich dann die Gesellschaft? Ist dann unsere Gesellschaft noch die, die wir jetzt haben? Oder könnte es sein, dass vieles dann zusammenbricht? Es gibt Leute, das hatte ich bis jetzt noch nicht so gewusst, die sind für so einen Fall gerüstet. Die nennen sich Preps. Ich habe nicht genau rausbekommen, woher dieser Ausdruck kommt, konnte ihn mir im Internet auch nicht finden. Aber das hat vielleicht etwas mit Vorbereiten, Präparieren zu tun. So kam es jedenfalls in der Sendung immer wieder rüber. Es gibt Menschen, die haben ein Notfallauto in ihrer Garage geparkt, beispielsweise in Berlin. Solche Leute wurden vorgestellt und die sagen, wenn so etwas eintritt, dann versuchen wir so schnell wie möglich aus der Stadt rauszukommen, irgendwo in einen Wald und versuchen für uns isoliert zu überleben. Warum? Weil sie befürchten, dass dann, wenn die staatliche Ordnung auseinanderbricht, und dafür gibt es ja viele Beispiele in unserer Welt, wo so etwas geschieht, dass dann eine Anarchie ausbricht und einer gegen den anderen sein wird. Das, was dahinter steht und worauf ich hinaus will, das ist, dass dort bei diesen Menschen, die sich auf so einen Fall vorbereiten und sagen, wir müssen dann weg von den anderen Menschen, müssen uns in unserer kleinen Einheitsfamilie verbergen und versuchen zu überleben. In diesen Menschen ist ein Bewusstsein davon, dass andere Menschen zur Gefahr werden können und dass die gesellschaftliche Ordnung, die Gesetze und die Gebote darüber wachen und uns davor bewahren, in ein Chaos abzugleiten als Menschen. Das Bild, was dahinter steht, das Menschenbild, das wurde mir dann ziemlich deutlich, das ist dieses, was in einem alten lateinischen Sprichwort zum Ausdruck gebracht wird, der Mensch ist des Menschen Wolf. Das klingt vielleicht erstmal ganz gewöhnungsbedürftig, aber so Menschen können einander zur Gefahr werden. Und Menschen haben ein dunkles Potenzial in sich von ihrer Natur aus. Das heißt, im Zweifelsfall ihnen aus dem Weg zu gehen. Es gibt ja manche, die haben vor großen Hunden Angst und manchmal auch zu Recht. Man liest ja auch immer wieder, dass Hunde Unheil anrichten können. Aber auch vor Menschen könnte man Angst haben. Wir sehen auch immer wieder in den Zeitungen, plötzlich kommt irgendjemand auf die Idee und sticht wahllos auf Mitbürger ein. Auch so etwas, also in Menschen schlummert manches Dunkle, davon weiß die Bibel ja auch zu erzählen. Und in dem Text, der unserem Text vorausgeht, steht, auch ihr wart in Sünden und begehrten Tod. Auch ihr seid Menschen gewesen, von denen andere, ich sage das mal in eigenen Worten, nichts Gutes zu erwarten hatten. Menschen, die anderen eher zur Gefahr geworden sind als zum Segen. Und auf diesem dunklen Hintergrund, dass Menschen, die ohne Gott leben und die nur durch äußere Richtlinien und auch durch Betrogen, also zum Beispiel Strafgesetzbuch, gezwungen werden, anderen nichts Böses zu tun oder die dann Sorge haben müssten, ihre gesellschaftliche Stellung zu verlieren. Menschen, die nur durch ein äußeres Gerüst zusammengehalten werden. Diese Menschen stehen anderen Menschen gegenüber, von denen dann unser Text redet. Paulus zeichnet ein dunkles Bild der Gesellschaft und er hatte allen Grund dazu, auch so zu denken. Er saß zu der Zeit, als er den Epheserbrief schrieb, aus dem unser Text kommt, im Gefängnis. Er hat den Epheserbrief mit dem Kolosserbrief, Philipperbrief und dem Brief an Philemon ungefähr zur gleichen Zeit im Gefängnis geschrieben. Deswegen heißen die vier Briefe auch Gefangenschaftsbriefe. Und Paulus hat eigentlich dunkle Erfahrungen mit Menschen gemacht. Immer wieder hat er gemerkt, wenn er das Evangelium gepredigt hat, und kam beispielsweise Geschäftsinteressen in den Weg, dann kam ihm massiver Widerstand entgegen und oft auch körperliche Gewalt. Auch so etwas hat er erlebt. Paulus war, wenn man so will, abgeprickelt darauf oder im Hinblick darauf, an das Gute im Menschen zu glauben, jedenfalls an das Gute, das von Natur aus im Menschen ruht. Und dann, nachdem er geschrieben hat, Menschen, die ohne Gott leben, die sind, ja, leben letztlich so, dass man sich auch vor ihnen hüten müsste, wenn die gesetzliche Ordnung beispielsweise flach fällt, wenn der äußere Rahmen ins Wanken kommt. Paulus sagt, obwohl wir Menschen so sind von Natur aus, und daher kommt das Aber unseres Textes, das am Anfang steht, aber Gott ist reich an Erbarmen. Gott ist ein Gott, der sich nicht von uns Menschen abwendet, wenn wir schuldig werden, der nicht sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben, so man kann sagen, wie es im Bild der Sintflut dann auch gesagt wird, der sagt, hinweg, ich will meine Ruhe haben. Gott ist ein Gott, der sich über uns Menschen erbarmt, der uns sieht in unserer Verlorenheit, der uns sieht darin, dass wir selbst nicht in der Lage sind, wirklich so zu lieben, wie es angemessen wäre. Und Gott kommt auf uns Menschen zu. Er möchte uns sein Erbarmen zukommen lassen. Er möchte uns, wie wir es gesungen haben vorhin im Lied von Manfred Siebald, er möchte uns verändern. Und das Erste, was uns in diesem Text dann deutlich gemacht werden soll, wer in Gottes Gegenwart kommt, wer sich von ihm rufen lässt, wer in seine Nachfolge eintritt, der wird verändert werden. Das ist ja auch in unserem Slogan über unsere Kirche, in unserem Leitwort, das wir für unsere Gemeinde gesehen haben, Jesus verändert. Dann haben wir noch gesagt, er verbindet und er bewegt. Aber Jesus verändert und da dürfen wir sicher sein, wo wir als Menschen uns zu Jesus wenden, wo wir uns ihm öffnen, da beginnt Gott aus uns Menschen zu machen, die auch dann, wenn die äußeren Ordnungen ins Wanken kommen, ein Segen sein können, die nicht nur das tun, was sie tun sollen oder müssen, weil äußere Richtlinien ihnen das vorschreiben, sondern die Gottes Gesetz und seine Liebe in ihrem Herzen tragen. Und auch dann, wenn niemand sie auffordert oder niemand es von ihnen erwartet, etwas Gutes tun. Das Erste, was Paulus sagt, wenn wir zu Menschen werden, die sich Jesus öffnen, also zu Christen werden, sagt er, darauf kann sich niemand etwas einbilden. Wer diese Veränderung erlebt und wer erlebt, dass Gott ihn neu gemacht hat zu einem Menschen, durch den er anderen Menschen seine Liebe weitergeben kann, wer das erlebt, der ist letztlich Gottes Werk. Das kann ein Mensch nicht aus sich selber machen. Wir können nicht, und das ist eine wichtige Botschaft dieses Textes, wir können nicht durch unsere eigenen Anstrengungen zu Christen werden. Wir können auch nicht uns, so im buchstäblichen Sinn, bei mir wäre das auch sehr, sehr schwierig, uns mit am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, in dem wir stecken, wenn wir von Sünde reden, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns neu macht. Und uns wird in diesem Text gesagt, Gott möchte uns formen und gestalten. Dazu ist es aber wichtig, dass wir uns in seine Gegenwart begeben, dass wir uns ihm überlassen. Und dann kann von uns gesagt werden, wir sind sein Werk. Wir sind dann diejenigen, die Menschen, wie Gott es sich uns vorstellt. Wir sind dann Menschen, die im Willen Gottes stehen und nach dem Willen Gottes leben. Das ist das eine. Gott möchte uns verändern. Gott möchte uns zu Menschen machen, die von sich aus lieben und die auch dann, wenn eine Welt im Chaos zerbricht, auch dann noch Liebe üben? Ich habe mich selber gefragt angesichts dieses Filmes, wo stehe ich denn dann? Es wurde gesagt, Menschen fangen an zu plündern. Beispiel New Orleans. Große Überschwemmung und dann Chaos, Vergewaltigung, Plünderung und so weiter, so dass nachher die Nationalgarde mit Schnellfeuerwaffen durch die Straßen geschickt wurde, um wieder für Ordnung zu sorgen. Wo stehe ich, wenn so etwas ausbricht, wenn so etwas sein sollte? Ist natürlich erstmal nur ein Gedankenexperiment, aber es wurde gesagt, wir sind ja auch letztlich vor großen Katastrophen nicht hundertprozentig sicher. Wo stehe ich dann? Bin ich dann ein Mensch, der für andere da ist? Oder bin ich ein Mensch, der dann sagt, wenn alle jetzt aufeinander losgehen, dann muss ich mich auch mit Gewalt durchsetzen? Und oft ist das auch, das wurde auch gesagt, eine Begründung, warum Leute dann ganz viele Waffen horten, weil sie denken, im Falle des Falles muss ich mich verteidigen können. Das sind natürlich Menschen, die meiner Ansicht nach schon psychisch überspannt sind, aber zumindest sehen wir, dass solche Ängste da sind. Jesus macht uns zu Menschen, vor denen man sich nicht fürchten braucht, sondern Menschen, die letztlich kann man sagen, das wird in dem Wort sanftmütig, selig sind die Sanftmütigen, deutlich in dem griechischen Wort, Menschen, die wie eine heilende Salbe sind, da wo sie anderen begegnen, dass Menschen heil werden können. Und das verbindet sich dann mit dem Gedanken, Jesus macht uns zu Menschen, die letztlich, wir gehören zur himmlischen Herrschaft, das wurde gesagt, das sind ja alles große Worte, wir gehören, wir sind dann, wie der Kolosserbrief sagt, Bürger des Himmels, wenn wir zu Jesus gehören. Weil Jesus im Himmel ist, er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren, dazu gehören wir und wir sind Menschen, wie Gott sie sich vorstellt in dieser Welt, wenn wir uns in dem Sinne von ihm verändern lassen. Das nächste, wozu werden wir verändert? Der Text sagt uns, wir werden verändert, dass wir gute Taten tun können, dass wir Gutes tun können, dass wir in unserer Welt handeln können. Was heißt eigentlich gute Taten? Was ist gut? Man wird sicherlich, wenn man verschiedene Punkte der Ethik anlegt, kann man gut ziemlich relativ sehen. Unter den Nationalsozialisten war gut, was alles, was praktisch den Deutschen nützt, und alles andere wurde als schlecht angesehen. Unter vielen Denkrichtungen ist das Gute relativ. Das Gute, was Gott meint, ist das, was wirklich als Liebe zu verstehen ist. Etwas, was unsere Mitmenschen aufbaut. Das Gute ist da, wo wir bereit sind, uns in Gottes Arbeit mit hineinnehmen zu lassen. Schwache aufrichten, Menschen, die orientierungslos oder traurig sind, diesen Menschen Halt zu geben. Menschen auf ihn hinzuweisen und wie Augustinus sagt, sie Menschen, die hoffnungslos sind, an der Hand zu nehmen und zu sagen, komm mit zu ihm. Bei dem habe ich auch meine Hoffnung gefunden, bei Jesus. Dort kannst du hingehen. So praktisch wie Johannes der Täufer, Menschen, die ihren Zeigefinger ausstrecken und sagen, ich bin nicht eure Hoffnung. Wir Menschen können letztlich nicht das geben, wonach wir uns alle sehnen, aber er kann es uns geben. Und das Gute, zu dem wir berufen sind, das gute Handeln besteht letztlich darin, für andere Menschen da zu sein und sie zu lieben, mit ihnen zu teilen. Auch das gehört dazu, dann nicht zu sehen, im Notfall meins zu sichern, sondern im Notfall auch dafür bereit sein, andere Menschen teilhaben zu lassen, andere Zuflucht finden zu lassen. Ein Beispiel wurde in dem Film auch noch genannt, da ist ein alter Mann, der hat für 500.000, also er war dann schon alt, in den 80er Jahren hat er für 500.000 D-Mark insgesamt einen Atombunker gebaut, weil er Angst hatte, dass irgendwie, das ist ja keine ganz unberechtigte Angst, dass irgendwelche Politiker mal einen Stich bekommen und dass dann so ein Atomkrieg losgehen könnte. Aber er hat diesen Bunker, und das fand ich beeindruckend, nicht für sich alleine gebaut, sondern für das ganze Dorf. Das war aber jedenfalls, hat er so viele Schlafplätze und so viele Vorräte. Und die Leute aus dem Dorf haben sich von ihm anstecken lassen und haben ihre Lagern auch Vorräte ein, Dosen und so haben die alles hingestellt. Und im Notfall würden sie alle zusammenkommen und in diesem Bunker, er sagte, die Tür ist so dick, wenn draußen jemand anklopft, das hört man nicht mehr. Jedenfalls, auch wenn eine Atombombe anklopft vielleicht. Also jedenfalls, da sieht man beispielsweise dieser Mann, der auch von solchen Ängsten geplagt ist, der hat aber gesagt, ich will nicht alleine überleben, ich möchte die Dorfgemeinschaft mit einladen. Und die haben sich einladen lassen und haben sich jetzt schon Plätze gesichert, Hängematten oder was das waren oder so, Aufstockbetten jedenfalls für einen Notfall. Das fand ich zumindest einen sympathischen Gedanken, dass ich in solcher Zeit, dass Menschen nicht nur an sich denken, sondern sagen, ich möchte für andere da sein. Ich möchte anderen Menschen, und das ist ja vielleicht eine knappe, vielleicht ein bisschen abstrakte Zusammenfassung, ich möchte für andere Menschen ein Segen sein. Ich möchte ein Mensch sein, an dem sich andere anlehnen und stützen können. Und dann kommt in unserem Text am Schluss noch eine merkwürdige Wendung, die Wendung, Gott hat gute Werke zuvor bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wie ist das zu verstehen? Hat Gott all das, was ich getan oder was ich tue, wenn ich Gutes tue, hat er das schon gemacht? Das klingt ja etwas merkwürdig, oder? Gott hat gute Werke bereitet, damit ich in ihnen wandeln soll. Ich denke, oder als ich jetzt darüber nachgedacht habe, der griechische Text gibt auch nicht so ganz her, dass man das so hundertprozentig sich deutlich machen kann. Aber als erstes, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin, kam mir der Gedanke an eine Steilvorlage. Gott gibt mir in meinem Alltag Steilvorlagen. Er schießt mir, so buchstäblich, ich habe noch extra nachgucken müssen, was das heißt, dann schießt jemand jedenfalls, ich stehe jetzt zwischen zwei Verteidigern und er schießt mir den Ball vor die Füße, dass ich im Prinzip nur noch machen muss und schon ist er drin. Natürlich muss man das üben auch, ne? Aber ich würde das vielleicht doch daneben schießen. Aber jedenfalls so eine Steilvorlage und ich denke, das ist in diesem Text gemacht. Gott gibt mir Steilvorlagen. Er gibt mir die Möglichkeit, etwas zu tun, wozu ich von mir aus nicht in der Lage bin. Und da hat sich mir die Frage gestellt, und die Frage möchte ich auch an euch weitergeben, wo sind die Steilvorlagen in deinem, in meinem Alltag? Wo? Und da ist es wichtig, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen. Wo hat Gott Gelegenheiten für mich, etwas in seinem Sinne zu tun? Was ist dran? Und das wäre, denke ich, etwas ganz Großartiges, wenn jeder, der sagt, ich lebe mit Jesus und ich möchte zu ihm gehören und ich habe mich von ihm verändern lassen, wenn wir mit dieser Frage umgehen, wo hat Gott diese Gelegenheiten? Man kann, denke ich, manches auch verpassen und verschlafen, dass man unachtsam durchs Leben geht. Wichtig ist, dass wir diese Frage vielleicht auch stellen und dass wir morgens, wenn wir unsere Andacht halten, unser Gebet sprechen, dass wir dann ihm auch sagen, öffne mir die Augen dafür, für die Gelegenheiten, die du heute für mich bereit hast. Das kann vielleicht sein, dass das eine etwas ist, jetzt, wir haben von Bruno gehört. Bruno, ich hoffe, dass du zu deinem Geburtstag eine ganz große Gesellschaft, und ich werde sofort gleich in meinem Kalender nachschauen, dass du einen wunderschönen Geburtstag feierst, obwohl er nicht so ganz wunderschön sein kann, wenn Helga nicht da ist, aber Helga kommt ja abends dann auch noch dazu. Aber jedenfalls, es gibt so viele Möglichkeiten, die Gott uns vor die Füße legt. Viele Bälle praktisch, die wir ins Tor schießen können, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott so groß ist und weil er möchte, dass wir anderen Menschen zum Segen werden. Und damit hängt wieder zusammen, wir könnten sagen, wenn Gott so eine Steilvorlage gibt, kann er nicht gleich das Tor schießen. Natürlich kann er. Aber dazu sagt Martin Luther etwas ganz Wichtiges. Gott könnte ohne uns handeln, Aber er will nicht ohne uns handeln. Er möchte uns gebrauchen. Wir sollen, und das ist ja das, was auch in der Fleischwerdung Jesu dann deutlich wurde, seine Gnade soll sichtbar werden, und zwar sichtbar in Fleisch und Blut. Und deswegen ist es wichtig, Gottes Wort möchte auch durch uns Fleisch und Blut werden. Es möchte so Gestalt annehmen, dass andere es sehen. Und das haben wir im Lied von Manfred Sieber gesehen. Das ist ein Ausdruck, den er aus dem 2. Korinther Kapitel 3 genommen hat. Ein Mensch, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Jeder einzelne von uns und unsere Gemeinde insgesamt oder Gemeinden insgesamt, können wir sagen, sind dazu berufen, ein Brief Christi zu sein. Das heißt, wer unser Leben anschaut, wer sieht, wie wir miteinander und mit anderen umgehen, der soll sehen, wie Gott anderen, wie Gott den Menschen gegenüber gesinnt und gestimmt ist. Da können wir uns auch fragen, wo sind die Steilvorlagen für uns, wo wir das zeigen können. Wo wir zeigen können, und die Steilvorlagen sind nicht nur immer angenehme Sachen. Das heißt, es wird jetzt, und ich sehe, ach, ich sollte hier mal einen Besuch machen oder dem etwas Nettes sagen, dem Briefträger vielleicht auch mal etwas geben oder sowas. Das sind vielleicht Steilvorlagen. Manchmal sind solche Steilvorlagen auch gerade das, was uns Schwierigkeiten macht und was uns mit Sorge erfüllt. Manchmal sind diese Steilvorlagen Menschen, die uns gegenüber unfreundlich sind, die uns etwas sagen, was uns kränkt oder was uns entmutigt, dass wir dann sagen, dass wir ihnen, und das ist ja im, das wird immer wieder im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 12 zum Ausdruck gebracht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, dass wir dann nicht so reagieren, wie wir von Natur aus reagieren. Also das kenne ich von mir auch. Mir fallen auch immer sofort Dinge ein, die ich sagen könnte. Wenn jemand mir etwas sagt, was mich ärgert, dann wüsste ich schon, ich habe auch so ein Repertoire im Kasten, wo ich sagen kann, den anderen kann ich auch ärgern. Aber, dass wir uns dann darauf besinnen, solche Dinge, solche Angriffe, die uns entgegenkommen, sind eigentlich auch Steilvorlagen. Wenn wir nur wach sind, wenn wir uns von Jesus stärken lassen und von seinem Geist, dann sind auch Steilvorlagen, weil gerade angesichts dieser unerfreulichen Dinge auch deutlich werden kann, was in uns ist. In der Bibelschule hatten wir damals gelernt, und das ist, denke ich, etwas, das kann man heute noch bejahen, wenn man eine Orange ausdrückt, kommt Zitronensaft raus. Nein. Sondern wenn man eine Zitrone ausdrückt, dann kommt saurer Zitronensaft raus. Wenn man eine Orange ausdrückt, kommt etwas Süßes, süßer Saft raus. Wenn es eine süße Orange ist, natürlich vorausgesetzt. Und insofern können wir dann auch sagen, wenn wir unter Druck geraten, gerade dann zeigt sich, was wirklich in uns ist. Solange wir, und das geht ja in unserer Gesellschaft genauso, solange die Leute satt sind, genug haben, Kreuzfahrten machen können und alles, dann sind sie alle auch friedlich. Wie zum Beispiel auch ein Löwe, der in der Wüste liegt. Wenn der satt ist, kannst du ihn streicheln. Der hat überhaupt kein Interesse, jetzt mit dir sich anzulegen. Aber wenn er Appetit bekommt, wenn er Hunger hat, dann solltest du versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen und solltest versuchen, da irgendwie zu flüchten. Und insofern zeigt dieses Beispiel von der Zitrone oder der Orange, wenn wir unter Druck geraten, gerade in schwierigen Zeiten, gerade dann, deswegen werden diese Zeiten in der Bibel auch oft als Prüfung gesehen, gerade dann zeigt sich, was in uns ist. Gerade dann kommen wir als die Menschen raus, die in uns wohnen. Und daran kann sich dann auch bewähren, wie und in welchem Maß Gott uns schon verändert hat. Und da ist es sicherlich so, und das wird ja immer wieder mal auch zitiert, dieses Beispiel von Luther, in der Taufe soll der alte Mensch ersäuft werden und das Biest kann schwimmen, wie Luther drastisch zum Ausdruck bringt. Oder er sagt sogar, das Aas kann schwimmen. Also der lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Und sicherlich werden wir deswegen auch als Christen immer wieder auch mal Rückschläge erleben. Sicherlich werden wir nicht immer so reagieren, wie Gott es sich wünscht, auch wenn er uns verändert hat. Und trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass wir immer wieder dann zu ihm gehen, abladen, wie ein kleines Kind, das laufen lernt, wieder aufstehen und sagen, wo ist der Nächste? Also, dass wir nicht einfach entmutigt sind und sagen, das hat mit uns überhaupt keinen Zweck. Gott hat eine unendliche Geduld mit uns. Er möchte uns zu dem oder macht uns, wenn wir uns auf ihn einlassen, zu den Menschen, die er sich vorgestellt hat, als er uns geschaffen hat. Er hat uns oder er gestaltet uns um, er verändert uns, damit wir seine Liebe in diese Welt tragen und in dieser Welt sichtbar machen. Und er gibt uns dann zusätzlich noch Steilvorlagen, damit wir diese Liebe auch ausüben können, damit wir viele Möglichkeiten, und die Steilvorlagen sind ja Möglichkeiten und Gelegenheiten, seine Liebe zu üben. Und deswegen wichtig, dass wir so durch den Tag gehen und mit diesem Wunsch leben, ich möchte nichts verpassen, was Gott mir bereitlegt. Ich möchte keine Gelegenheit verpassen, zum Segen für andere zu werden. Amen.